Freund bist du mir. Vorhin haben wir es von Micha gehört, dem Propheten. Gott liebt es, gnädig zu sein. Er wird mit uns Erbarmen haben. Habt ihr das Gefühl, dass ihr das braucht? Empfindet ihr so, Mensch, ich habe es echt verbockt schon wieder? Nochmal oder gerade jetzt so richtig doll? Heute schauen wir auf jemanden in dieser Predigt, der es auch ordentlich verbockt hat, so manches, und Gott hat ihn doch gebraucht. Gott war gnädig, Gott war Freund ihm und dem ganzen Volk. Bin gespannt, ob ich das anspricht, was wir heute hören. Herr, wir bitten dich, dass du uns anschaust mit deiner Liebe, dass unser Herz darunter schmilzt, dass wir deine Gnade erkennen in dem, was wir heute betrachten, und dein Erbarmen nochmal so ganz neu ergreifen können. Und ich wünsche mir, dass es uns wirklich berührt und verändert und dass wir zu Menschen werden, die du gebrauchen kannst. Amen. Es geht heute, vom Titel der Predigt her, vielleicht habt ihr euch gewundert, wer in den Gemeindebrief geschaut hat, Sonnenuntergang, weitermachen wir in unserer Reihe zum Richterbuch. Was könnte es damit wohl auf sich haben? Es geht um Simson, so viel verrate ich mal. Und bevor das Buch der Richter über das Leben von Simson schreibt, widmet es mal so ein ganzes Kapitel erstmal der Ankündigung seiner Geburt. Und das macht deutlich, hier geschieht jetzt etwas ganz Besonderes. Im Richterbuch wird Simson offensichtlich als Höhepunkt verstanden, dieser ganzen Reihe von Richtern. Nicht nur die Ankündigung seiner Geburt, auch sein Leben und seine Taten, die werden ausführlicher beschrieben als bei allen anderen Richtern oder bei den meisten anderen. Und dadurch erhalten wir ein ziemlich umfassendes Bild, aber durch die vielen Details auch ein Bild von Simson, das doch zum Teil ziemlich verstörend ist. Er hat ein wirklich ungewöhnliches Leben geführt und sein Charakter war irgendwie nicht so ganz astrein, muss man sagen. Seine Taten waren zum Teil ziemlich brutal. Und doch, der Autor des Richterbuchs macht deutlich, mit Simson haben wir den Richter par excellence vor uns. Diese Beobachtung, die wird wichtig sein, wenn wir nachher einfach dieses ungewöhnliche Leben auch interpretieren wollen. Ich möchte mit euch jetzt einmal so durchgaloppieren durch das Leben von Simson, damit wir die Geschehnisse so einigermaßen vor Augen haben und unterwegs dann so unsere Schlüsse daraus ziehen können. Also Bibeln aufgeschlagen, Apps angetippt, ne? Richter, Kapitel 13, da machen wir heute weiter. Es geht um die Kapitel 13 bis 16. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich das jetzt nicht vorlesen werde. Am Anfang dieser Zeit bei Simson müssen wir lesen, was wir schon so oft gelesen haben. Wieder taten die Israeliten, was der Herr verabscheute. Oh, wie ich das hasse inzwischen. Wir kennen das ja schon die ganze Zeit aus diesem Buch der Richter. Immer wieder geriet bei den Israeliten ihr besonderer Bund mit Gott, den sie eigentlich hatten und haben sollten, in Vergessenheit. Immer wieder. Und Gott versucht durch Erziehungsmaßnahmen, sich in Erinnerung zu bringen und diesen Bund. Auch das kennen wir schon. Diesmal jedoch erweist sich das Volk Israel als ziemlich begriffsstutzig. 40 Jahre lang gab Gott die Israeliten in die Gewalt der Philister. Beim letzten Richter, den wir hier miteinander betrachtet haben, das war Jiftach, da kamen die Feinde aus dem Osten, das waren die Ammoniter, die Philister, die kommen jetzt aus dem Westen, vom Mittelmeer her, und auch sie haben sich schon öfters als problematisch erwiesen, hier so im Buch der Richter. Zum Beispiel der Richter Shamgar, ziemlich am Anfang, drittes Kapitel, der hatte sich in besonderer Weise gegen dieses Volk, gegen diese Feinde von außen zur Wehr gesetzt. Aber diesmal, jetzt hier bei Simson, da wirkt es fast so, als würde sich das Volk Israel gar nicht zur Wehr setzen wollen. 40 Jahre Unterdrückung und kein einziger Hilfeschrei zu Gott. Die haben Gott wirklich vergessen. Es brauchte Simson und dann Samuel und schließlich auch noch David, bis diese Feinde endlich besiegt waren. Man hat fast den Eindruck, dass die Israeliten sich langsam daran gewöhnt haben, von Feinden unterdrückt und beherrscht zu werden. Später wenden sich die eigenen Leute dann sogar gegen Simson, der ja irgendwie so zum Störenfried wurde. Sie wollten nicht, dass er den Status quo störte. Man hatte sich eingerichtet. Ich finde, das ist eine Frage, die wir uns als Christen immer wieder stellen müssen. Habe ich mich eingerichtet? Habe ich es mir gemütlich gemacht? Habe ich mich arrangiert mit Zuständen, die Gott nicht gefallen können? In Offenbarung 12, Vers 9 steht die Aussage, dass der Teufel immer dabei ist, die ganze Welt zum Bösen zu verführen. Die Gefahr ist immer da. Wenn wir uns nicht beständig neu ausrichten auf Gott, dann gleichen wir uns mehr und mehr der Welt an, die Gott nicht kennt. Immer wieder müssen wir uns fragen, lebe ich noch als ein Kind Gottes oder lebe ich wie jeder Mensch, der Gott nicht kennt? Bin ich noch auf dem schmalen Weg unterwegs, von dem Jesus gesprochen hat, der Gottes Herrlichkeit zum Ziel hat? Oder gehe ich auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt? Bin ich ein Nachfolger, der mit Jesus unterwegs ist? Oder bin ich ein Zuschauer, der letztlich unbeteiligt sein eigenes Leben lebt? Gott will, dass seine Kinder besonders sind. Anders als die Menschen, die Gott vergessen haben. Also arrangieren wir uns doch nicht an allen Ecken und Enden mit dem, was heute üblich ist. Leben wir lieber auf gute Weise radikal. Finden wir uns nicht ab damit, dass es Böses in der Welt gibt oder dass es Menschen schlecht geht. Solange Gott noch Kinder in dieser Welt hat, sollte es hier Menschen geben, die dafür kämpfen, dass diese Welt besser wird, liebevoller, mehr im Einklang mit Gott. Die Israeliten hatten sich mit dem Status quo abgefunden. Gott nicht. Und so kommt es, dass er eine Frau aufsucht, die bisher keine Kinder bekommen hatte. Der Name der Frau, der wird gar nicht genannt. Wir erfahren nur, dass ihr Mann Manoach heißt. Und die Frau bekommt dann folgende Prophetie. Kapitel 13, Vers 3. Du konntest bisher keine Kinder bekommen, aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Mit dieser Zusage wird dann eine Aufgabe verknüpft. Die Frau soll keinen Wein und kein Bier trinken und nichts Unreines essen. Und ihr Sohn soll von Geburt an ein gottgeweihter Nazirea sein. Was das bedeutet, das steht im Gesetz des Mose. Vierte Buch Mose, Kapitel 6. Wer das nachlesen möchte. Ein Nazirea, das ist jemand, der ein besonderes Gelübde ablegt. Er weiht sein Leben für eine gewisse Zeit ganz Gott. In dieser Zeit lässt er dann seine Haare frei wachsen. Er trinkt keinen Alkohol und genießt überhaupt nichts, was mit Weintrauben zu tun hat. Also keine Trauben, keine Rosinen, kein Wein, nicht einmal Essig. Und er darf nicht in die Nähe eines Toten kommen in dieser Zeit, selbst wenn Vater oder Mutter sterben würden. Simson war also von Anfang an als ganz besonderes Werkzeug Gottes vorgesehen. So wie die Patriarchen Isaak und Jakob oder der Prophet Samuel ist er das Kind einer Frau, die lange als unfruchtbar galt. Er wird geboren, als Gott eingreift. Er soll sogar sein ganzes Leben lang ein Nazirea sein, einer, der Gott geweiht ist, ein ganz besonderer Mensch. Vers 24 springen wir mal. Manoachs Frau brachte einen Sohn zur Welt und nannte ihn Simson. Der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Sie nennt ihn Simson oder Schimschon, wie es eigentlich heißt. Und das bedeutet so viel wie kleine Sonne. Simson war ein Sonnenschein. Der Sunnyboy des Alten Testaments, aber anscheinend irgendwie auch kein ganz einfacher Charakter. Kaum kommt er ins heiratsfähige Alter, verliebt er sich in eine Philisterin. Wir sind jetzt in Kapitel 14. Die Juden, die waren eigentlich ein großes Volk und es gab viele junge Frauen, aber Simson will eine Frau aus einem feindlichen Volk heiraten, mit dem die Juden sich eigentlich nicht vermischen sollten. Seltsam für einen, der Gott geweiht ist. Vater und Mutter versuchen, ihn davon abzuhalten, aber das kümmert Simson irgendwie nicht. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, scheint nicht so viel Eindruck auf Simson gemacht zu haben. Interessanterweise verrät uns dann Richter 14, Vers 4, dass dies alles vom Herrn so geplant war. Gott provoziert eine Auseinandersetzung mit den Feinden, weil sein Volk seine Feinde gar nicht mehr als seine Feinde ansah. Für die Juden waren die Feinde zu Herrschern geworden, fast zu Freunden irgendwie. Wenn Gott sie aus dieser Lage der Unselbstständigkeit befreien wollte, damit sie wieder Gottes auserwähltes, besonderes Volk sein konnten, dann musste er zunächst diesen unsichtbar gewordenen Konflikt, der aber eigentlich ja immer noch da war, aufbrechen lassen. Auch Simson war blind für diese Zusammenhänge. Er war ja eigentlich als Richter vorgesehen, aber auch er hatte die Feinde nicht so recht als Feinde erkannt. Er wollte offensichtlich gar nicht so wie die bisherigen Richter irgendwie militärisch gegen diese Vorherrschaft vorgehen. Er hat nicht mal erkannt, dass es ein Problem sein könnte, dass er eine Frau aus einem fremden Volk aussucht. Jedenfalls, wenn wir uns die Geschichte so anschauen, auf dem Weg zu seiner Braut begegnet Simson in den Weinbergen ein brüllender Löwe. Und Simson fackelt nicht lange und zerreißt diesen Löwen mit bloßen Händen. Der Geist des Herrn gibt ihm Kraft dazu, sagt Vers 6. Auf Gemälden, wenn man so schaut, wie die Künstler sich Simson so vorgestellt haben, dann ist er immer so riesengroß, super gebaut, muskulös und stark. Aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Denn später, als der Geist des Herrn von ihm gewichen ist, da ist er so schwach wie jeder andere Mensch auch. Es ist Gottes Geist, der Simson diese besondere Kraft gibt. Es ist eine besondere Situation damals, ein besonderer Auftrag, eine besondere Ausstattung, die von Gott so gegeben wurde. Das kann es heute auch noch geben. Besondere Situationen, besondere Ausstattung. Und deshalb ist es gar nicht immer angebracht, wenn wir uns mit den großen Glaubenshelden vergleichen. Unsere Lebensumstände sind ja wieder ganz andere. Gott teilt seinen Geist zu, wie er will. Und wir müssen nicht enttäuscht sein, wenn unsere Zuteilung irgendwie anders ist als die eines großen Vorbilds. Gott macht an der Stelle keine Fehler. Zurück zu Simson. Das geht so eine Weile hin und her irgendwie und einige Zeit später ist er also auf dem Weg zu seiner Hochzeit und dann biegt er nochmal so vom eigentlichen Weg ab, um nach diesem Kadaver des Löwen zu schauen. Das ist ja irgendwie auch so eine Sache, ne? Warum der da überhaupt abbiegt. Irgendwie ist er schon ein seltsamer Held. Also eigentlich soll er ja ein Nazireer sein, ganz dem Herrn geweiht. Er soll nichts essen oder trinken, was mit Wein zu tun hat und er soll auch keine Toten berühren. Aber hier schaut er nach einem Kadaver in einem Weinberg. Das hat schon irgendwie ein Geschmäckle, finde ich. Wisst ihr, wer sich so verhalten hat? Die Pharisäer. Sie kannten alle Vorschriften. Alle Gesetze waren bis ins Detail geregelt damals und genauso auch alle Ausnahmen. Sie kannten nicht nur die Vorschriften, sie kannten auch die Ausreden, die man benutzen durfte. Und Jesus hat das scharf kritisiert. So macht man Gott doch lächerlich. Ich weiß, was er will, aber ich finde eine Methode, um seinen Willen zu umgehen. Dabei tue ich dann aber so, als würde ich denken, dass ich Gottes Regeln einhalte, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich eigentlich gerade Gottes Idee und seinen Prinzipien zuwiderhandle. Also für wie blöd halten wir Gott eigentlich? Wird er sich das auf Dauer mit ansehen? Ich denke auch für uns gilt, was für Simson galt und was Petrus sinngemäß in einem seiner Briefe geschrieben hat. 1. Petrus 1, Vers 16, 15 und 16. Der Heilige Geist hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, so schreibt Petrus. In dem toten Löwenkörper, da hat sich inzwischen, stellt Simson fest, ein Bienenschwarm angesiedelt. Und Simson nimmt von diesem Honig, den er da findet, isst selbst davon, gibt auch seinem Vater und seiner Mutter etwas davon. Später dann, bei seiner Hochzeit, wird aus dieser seltsamen Situation ein Rätsel. Es muss ja so ein bisschen Unterhaltung geben bei siebentägigen Feierlichkeiten für so eine Hochzeit. Und er wettet mit 30 Männern, dass sie sein Rätsel nicht lösen könnten. Aber die Philister zeigen da ihre Feindseligkeit. Sie drohen seiner Braut, dass sie das Haus ihres Vaters verbrennen würden, wenn sie nicht irgendwie die Lösung in Erfahrung bringen würde. Verständlicherweise heult seine Frau Simson die Ohren voll, und so dass er schließlich nicht mehr kann und ihr die Lösung des Rätsels verrät. Sie informiert die 30 Männer und Simson verliert seine Wette. Nun schuldet er den Männern 30 Festgewänder. Diese besorgt er sich, indem er in einem anderen Ort 30 Philister erschlägt und ihnen ihre Kleider abnimmt. Und dann zieht er sich zornentbrannt in sein Elternhaus zurück. Durch diese ja irgendwie seltsame Situation brach also der Konflikt aus, den Gott benutzen wollte, um sein Volk von der Herrschaft der Philister zu befreien. Jetzt kommen wir zu Kapitel 15. Als sich Simsons Zorn so nach einiger Zeit gelegt hat, geht er wieder zu seiner frisch angetrauten Ehefrau. Doch sein Schwiegervater hat die Frau inzwischen dem Brautführer zur Frau gegeben. Wieder wird Simson zornig, weil er von Philistern betrogen wurde, und er rächt sich auf garstige Weise. Jetzt fängt so eine Spirale der Gewalt an. Er fängt 300 Füchse, bindet jeweils zwei an ihren Schwänzen zusammen, befestigt dann noch eine Fackel zwischen den Schwänzen, und dann lässt er diese Füchse mit angezündeten Fackeln durch die Getreidefelder der Philister laufen. Vers 5, Kapitel 15. Auf diese Weise brannte er ihr ganzes Korn nieder, das noch stehende Korn und die Garben, auch ihre Weinberge und Olivenbäume wurden zerstört. Es entsteht richtig so eine Spirale der Gewalt. Die Philister verbrennen dann aus Rache tatsächlich Simsons Ehefrau samt dem Haus ihres Vaters. Simson wiederum verprügelt die Täter auf brutale Weise. Als nächstes ziehen dann die Philister gegen die Israeliten in den Kampf. Die Israeliten versuchen dem zu entgehen, indem sie Simson selbst gefangen nehmen und den Philistern ausliefern. Doch bei der Übergabe fallen die Fesseln von Simson wie so durch ein Wunder ab, und er erschlägt 1000 Philister mit dem Kinnbacken eines Esels. Durch diese Tat etabliert sich Simson als Richter in Israel. 20 Jahre lang versah er dieses Amt, länger als alle seine Vorgänger. Seltsam, ne? Es geht noch weiter. Es wird nicht besser mit Simsons Leben. Es ist wirklich verrückt, wenn man sich das anschaut. Die nächste Episode, die so berichtet wird, Kapitel 13, handelt davon, dass Simson eines Tages in Gaza eine Prostituierte besucht. Das spricht sich rum, also Gaza, Philisterland. Ne? Es spricht sich rum und die Feinde versuchen, ihm aufzulauern, aber am Morgen packt er einfach mal so die Flügel des Stadttores mitsamt Pfosten, reißt alles heraus, legt es sich auf die Schultern und trägt es meilenweit weg auf irgendeinen Berg. Aber das war immer noch nicht das letzte Mal, dass Simson sich durch eine Frau in Gefahr bringt. Als nächstes verliebt er sich in Delila. Diese Frau erweist sich dann schließlich als sein Fallstrick. Die Fürsten der Philister erkennen ihre Chance. Sie bestechen Delila, damit sie Simson verführt und herausfindet, woher seine große Kraft kommt. Sie sagen, jeder von uns gibt dir dafür 1100 Silberstücke. Das ist für Delila ein ausgesprochen lukrativer Deal. Also wenn man mal annimmt, dass die Fürsten der 5 wichtigsten Städte der Philister vertreten sind, dann ergibt sich also ein Gesamtbetrag von 5.500 Silberschekeln. Und jetzt mal so zum Vergleich. Gideon hatte ja nach seinem Kampf so einen immensen Goldschatz heimgeschafft. Der betrug 1.700 Schekel. Das allein entsprach schon dem Gewicht von etwa einem halben Zentner. Und jetzt 5.500. da bekommt man eine Vorstellung davon, wie riesig das Vermögen ist, das Delilah durch diesen Verrat gewinnt. Sie versucht also, Simson sein Geheimnis zu entlocken. Simson geht das Ganze wie ein Spiel an, auch irgendwie ziemlich blöd. Er spielt mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Mehrfach sagt er ihr falsche Tricks, die sie auch alle probiert, aber keiner funktioniert. Und schließlich setzt sie ihm so sehr zu, dass er ihr tatsächlich das Geheimnis verrät. Mein Haar ist noch nie geschnitten worden, denn seit meiner Geburt bin ich Gott als Nasiräer geweiht. Wenn man meine Haare abschneiden würde, würde mich meine Kraft verlassen und ich wäre so schwach wie alle anderen Menschen. Delilah erkennt, dass das jetzt die Wahrheit sein muss, besorgt sich das Geld und als er schläft, schneidet sie ihm die Haare ab und dadurch weicht nicht nur die Kraft von ihm, sondern er wird regelrecht von Gott verlassen. Irgendwie wirkt Simson an dieser Stelle, ja spätestens hier, doch wie ein ziemlich einsamer Mensch, oder? Er sucht Trost bei Frauen immer wieder, bei Frauen, von denen er doch eigentlich spüren muss, dass sie ihn auch betrügen. Spätestens hier hätte er das mal irgendwann merken müssen. Er hat es offensichtlich nicht eingeübt, seinen Trost von Gott zu finden, bei Gott zu finden. Ein positives Gegenbeispiel wäre da David, der immer wieder zu Gott gegangen ist, der Gott auch noch treu blieb, als er verfolgt wurde, der zu Gott zurückgekehrt ist, als er mal Mist gebaut hat. Simson war da sehr schwerfällig und irgendwie hat er es nicht eingeübt, sich mit Gott, ja, sein Leben mit Gott zu leben. Das Problem ist, wer unabhängig von Gott lebt, der merkt dann nicht einmal mehr, wenn Gott ihn verlassen hat. Und so ist es Simson hier ergangen. Er wacht auf und denkt, alles ist gut und ich werde auch diesmal wieder, aber nein, diesmal kam er nicht weg, nicht davon und wird gefangen genommen. Aber es ist nicht so, dass Simsons Kraft in seinen Haaren gelegen hätte. Das dachten die Heiden, dass das mal so wäre. Die dachten, er hätte irgendeine Zauberkraft, aber es war kein Zauber, sondern es war der Beistand Gottes, der Simson diese Kraft gegeben hat. Seine ungeschnittenen Haare, die sollten ihn nur immer wieder daran erinnern. Wenn man lange Haare hat, dann fallen sie irgendwie ins Gesicht oder man muss sie zusammenknoten und all das sollte ihm sagen, ich gehöre ganz dem Gott Israels, ganz und gar. Aber irgendwie hat Simson sich nicht daran erinnert. Er hat sie diese Zugehörigkeit zu Gott regelrecht verspielt. Seine ganze Lebensbeschreibung, die wirkt ein bisschen so, als wäre ihm diese besondere Nähe Gottes in seinem Leben gar nichts wert gewesen. Was ist uns die Beziehung zu Gott eigentlich wert? Wir sollten sie nicht als selbstverständlich annehmen. Jesus musste sie teuer erkaufen. Der liebe Gott, wie er oft genannt wird, hat sich seine Liebe enorm viel kosten lassen. Die einzige angemessene Antwort kann doch nur sein, dass ich ihn von ganzem Herzen liebe. Ein bisschen Gott und ganz viel Welt und ganz viel eigenes Vergnügen, das wäre zu wenig. Dann erleben wir irgendwann, dass Gott sich zurückzieht. So wie bei Simson. Wollen wir das wirklich riskieren? Ohne Gott jedenfalls können die Philister den Simson gefangen nehmen, sie stechen ihm die Augen aus, werfen ihn ins Gefängnis. Und da zeigt sie auch noch einmal die Boshaftigkeit dieser Gegner. Aber das Leben Simsons endet in einem letzten Sieg. Jetzt Kapitel 16, Vers 22, da sind wir jetzt. Die Philister dachten, ihr Gott Dagon hätte Simson besiegt, aber da irrten sie sich natürlich. Es war Simsons eigener Gott, der ihn besiegt hatte. Die Philister jedenfalls feierten ein großes Freudenfest zu Ehren ihres Gottes und der inzwischen blinde Simson sollte dabei noch mal so für so ein bisschen Unterhaltung sorgen. Nun war es aber so, dass inzwischen sein Haar wieder wuchs, wieder gewachsen war. Und mit diesem Haar, das da wuchs, kam offensichtlich bei Simson auch die Erinnerung zurück, die Erinnerung an Gott. Und so steht Simson dann zwischen den Säulen, die das ganze Gebäude tragen, wo da gefeiert wird und er ruft zu Gott, Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Bitte gib mir noch dieses eine Mal so viel Kraft wie früher. Ich will mich dafür rächen, dass sie mir meine Augen ausgestochen haben. Und so geschieht es dann auch. Simson reißt das ganze Haus ein und alle, die dort zum Feiern zusammen waren, kommen dabei um. Hier, ganz am Ende, erleben wir eine gewisse Einsicht bei Simson. Es geht ihm zwar um Rache für sein verlorenes Augenlicht, aber er erkennt, dass seine Kraft allein von Gott kommt. Und in seinem kurzen Gebet nennt er Gott Herr. Du, Herr meines Lebens, Herrscher über mein Leben. Gott soll der Herr seines Lebens sein. Er hat immer noch einen Denkfehler. Ne? Er denkt ja, Gott hätte ihn vergessen, aber es war andersrum gewesen. Er hatte Gott vergessen. Aber Gott sollte wieder Herr seines Lebens sein, so sehr, dass er bereit ist, sein Leben hinzugeben. Wir können viele Irrwege im Leben gehen. Was zählt, ist im Grunde das Ende. Wir erinnern uns an diesen Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Ganz am Ende hat er es erkannt, seinen falschen Weg, und hat sich an Jesus gewandt. Und das hat gereicht. Oder denken wir mal an den Jünger Thomas. Wir nennen den ungläubigen Thomas, weil er nicht sofort an die Auferstehung von Jesus glauben konnte. Aber eigentlich sollten wir ihn anders nennen, nämlich den gläubigen Thomas, denn am Ende hat er ja geglaubt. Oder der verlorene Sohn aus dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, ist eigentlich der zurückgekehrte Sohn, denn am Ende hatte er es kapiert. Darauf kommt es an. So, das war so der Überblick über Simson. Also ich denke, kommen wir nochmal zurück auf diesen Gedanken, dass diese Geschichte der Höhepunkt ist im Richterbuch. Schon ganz am Anfang des Alten Testamentes, gleich nach der Schöpfung, nach dem Sündenfall, da wird ein Retter angekündigt. Dann macht Gott später klar, dass dieses Versprechen durch die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob sich erfüllen würde. Könnte Simson dieser Retter sein, der den Kopf der Schlange zertreten wird und dadurch ja, das Paradies wiederherstellt und durch den alle Völker gesegnet werden? Es zeigt sich, dass Simson diese Erwartung nicht erfüllen kann. Obwohl er in besonderer Weise von Gott auserwählt wurde, war er doch charakterlich der schwächste aller Richter, wenn man sich das so anschaut. Im Grunde spiegelt sich in Simson und seinem Verhalten das ganze Volk Israel wieder. Ein bisschen mit Gott leben, aber auch ganz viel nach eigener Vorstellung. Gottes Gebote nicht ernst nehmen, Gott immer wieder vergessen. Spiegelt sich in Simson auch unser Verhalten? Das Leben und Wirken von Simson ist schon ziemlich erschreckend. Von Gott berufen und ausgestattet, und doch scheitert er so kläglich an seinen Frauengeschichten. Er lebt viel weniger für Gott als für sich selbst. Warum steht solch ein problematischer Mensch, solch eine problematische Lebensgeschichte in der Bibel, fragt man sich. Warum? Weil darin die Treue und Güte und Gnade Gottes sichtbar wird. Wir sehen da keinen Menschen, der es irgendwie wunderbar hingekriegt hätte. Wir sehen, dass Gott bei aller menschlichen Schwäche trotzdem zu seinem Ziel kommt. Das Neue Testament zählt Simson zu den Großen im Glauben, im Hebräerbrief, Kapitel 11. Das ist nicht sein Verdienst. Gott hat ihn zu einem Glaubenshelden gemacht, weil er ihn gebrauchte. Gott hat ihn dazu gemacht. Und das macht mir irgendwie Hoffnung. Denn dann kann Gott auch aus meinem kleinen Glauben und aus meinen vielen großen Fehlern etwas zu seiner Ehre machen. Simson zeigt, dass das Richteramt gescheitert ist. Kein Richter konnte der versprochene Retter sein. Als nächstes wollte das Volk Israel das mit dem Königtum probieren, aber auch das ging schief. Es gab einige gute Könige, aber auch ganz viele schlechte. Zuletzt war klar, kein menschlicher Herrscher kann das herbeiführen, was Gott versprochen hat. Es muss einen besonderen Weg geben, einen Weg, der von Gott herbeigeführt wird. Die Propheten haben ihn später angekündigt, den Gottesknecht, der nicht herrscht, sondern dient, der sein Leben gibt wie ein Opferlamm, der alle Sünden und alles Kaputte auf sich nimmt. Und so läuft die ganze Weltgeschichte, die Geschichte Gottes mit seinen Menschen auf Jesus hinaus, den Sohn Gottes von Ewigkeit her, der in diese Welt kommt. Was kein Richter hinbekam und auch kein König, das erfüllte schließlich der Herr Jesus Christus. Die Versprechen Gottes können in keinem anderen ihre Erfüllung finden als allein in Jesus. Und es ist interessant, wie viele Parallelen die Kirchenväter zwischen Simson und Jesus gefunden haben. Bei beiden wird die Geburt durch einen Engel angekündigt. Simson war ein Nazireer, Jesus der Nazoräer, der Mann aus Nazareth. Auf beide kam der Heilige Geist und wurde zu einer treibenden Kraft, die sie bewegte. Wie Simson besiegt Jesus den brüllenden Löwen, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Wie Simson wird Jesus für Geld verraten. Und beide schreien zu Gott und werden erhört. Und noch viel mehr anderes. Bei Simson ging alles schief. Mit Jesus wurde alles erfüllt. Simson brauchte die Gnade Gottes, damit sein Leben nicht gänzlich scheiterte. Gott hat ihn festgehalten. Jesus hingegen brachte die Gnade Gottes in die Welt, damit jeder sich daran festhalten kann. Am Ende riss Simson mit seinem Tod viele Feinde in den Tod. Und er starb als einer, der von Gott zusammen mit den Feinden gerichtet wurde. Auch Jesus starb, aber durch seinen Tod werden viele gerettet und erhalten am Ende das ewige Leben. Simson war nur eine kleine Sonne. Sie ist schließlich untergegangen. Jesus ist die wahre Sonne, das Licht der Welt, das in unser Leben scheint und es hell macht. Aber irgendwie geht mir dieser Gedanke nach, wenn ich auf das Leben von Simson schaue. Lebe ich mein Leben so, dass es eine angemessene Antwort ist auf das, was Jesus in mein Leben gebracht hat? Lebst du so? Darf der Heilige Geist uns wirklich zu den Aufgaben einsetzen, für die er uns vorgesehen hat? Oh, wie ich hoffe, dass wir alle uns ihm ganz, ganz zur Verfügung stellen, damit das Licht von Jesus in diese Welt scheinen kann und nicht wieder untergeht. Amen.